willkommen zu einer neuen Folge Veganer Schmand. Da wir jetzt länger eine Pause gemacht haben, melden wir uns nun hiermit erstmal wieder zurück. Jetzt erstmal ich alleine. Aber wir sind guter Dinge, dass in Zukunft wieder mehr kommen wird, um dieses Sommerloch mal zu beenden, das jetzt sich in den letzten Monaten ergeben hat. Und ja, jetzt freuen wir uns wieder so ein bisschen zurückzukommen, ein bisschen Themen, die sich vielleicht auch in der Zeit angesammelt haben, aufzugreifen und darauf zu sprechen zu kommen. Und ich würde jetzt die erste Folge seit langem mal dazu nutzen, auf das Thema der Mangelerscheinungen einzugehen. Vor allem jetzt heute in Betracht auf die rein pflanzliche Ernährung. Denn ich habe das Gefühl, mir begegnet dieses Thema immer öfter zurzeit wieder. Und ich habe da selber so ein bisschen den Überblick verloren über die letzten Jahre. Und deswegen fand ich es irgendwie ganz schön und hilfreich, mich da irgendwie nochmal reinzuarbeiten. Und dachte mir, die Gedanken teile ich einfach mit euch. Und ja, vielleicht wird das jetzt auch so der Ausgangspunkt für ein paar weitere Folgen, die sich dann im Umkehrschluss auf Mangelerscheinungen oder auch Krankheiten beziehen, die beispielsweise durch den Konsum tierischer Produkte entstehen kann. Genau, also das wären jetzt vielleicht auch eher dann immer so ein paar kürzere Folgen, die wie so ein Blitzlicht einfach ein paar Eindrücke vermitteln. Und darauf freue ich mich eigentlich, weil ja, ich mich irgendwie ganz gern damit auseinandergesetzt habe. Und natürlich werde ich hier nicht alles abdecken können, oder werden wir nicht alles abdecken können vielmehr, sondern einfach eben ein paar Eindrücke geben, die uns wichtig waren, die uns vielleicht selbst überrascht haben, die wir nennenswert finden. Und ja, wie gesagt, Anregungen sind immer gern gesehen, Kritik auch. Und wir freuen uns, da ein bisschen interagieren zu können. Grundsätzlich gilt ja eine Mangelerscheinung oder entsteht eine Mangelerscheinung daraus, dass es eine zu einseitige Ernährungsweise gibt. Und fälschlicherweise wird dann eben oft davon ausgegangen oder davon geredet, dass es mehr Risiken dazu gibt in der veganen Ernährung, was per se so nicht ganz richtig ist, da auch bei einem Konsum mit von Fleischprodukten, der einseitig ist, natürlich Mangelerscheinungen auftreten können. Weil es gibt faktisch einfach tierische wie pflanzliche Mangel. Und wie jetzt gerade eben auch schon gesagt, würde ich gern einfach auf die Mängel eingehen, die bei einer rein pflanzlichen Ernährung entstehen können oder die als solche oft angesehen werden. Und da vielleicht so ein paar unterschiedliche Ansätze anzugehen oder einfach ein paar Sachen sich anzusehen. Und zwar fand ich da ziemlich spannend oder ja, dass oftmals Cholesterin genannt wird. Und das ist tatsächlich ein Stoff, den man nicht durch eine rein pflanzliche Ernährung aufnehmen kann. Also das ist ein polyzyklischer Alkohol, der nur in tierischen Produkten vorkommt. Was aber prinzipiell nicht weiter schlimm ist, denn unser Organismus kann Cholesterin selbst aufbauen, da es überlebenswichtig für uns ist, weil es zum Aufbau von Zellmembranen gut ist, genauso wie es als Grundlage für manche Hormone eine Rolle spielt, wie zum Beispiel Testosteron. Und bei einem Konsum von tierischen Produkten nehme ich also Cholesterin auf, weil es einfach in ihnen enthalten ist. Das bedeutet aber auch, wir haben relativ viel Cholesterin in unserem Körper, das gelangt, also was zu viel ist, gelangt ins Blut. Und dort ist es dann ein guter Indikator für Gefahren, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das kommt eben vor allem bei Fleischessern vor, weil dort eben die Cholesterinwerte höher sind durchschnittlich. Natürlich nicht bei allen allgemeiner kann man, denke ich, nichts betrachten. Aber es besteht eine höhere Gefahr. Das heißt, es ist richtig, Cholesterin wird nicht durch eine rein pflanzliche Ernährung aufgenommen, ist aber auch nicht unbedingt nötig. Im Umkehrschluss aber, durch eine tierische Ernährung haben wir unter Umständen zu viel Cholesterin im Körper und dadurch können wir eher an Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkranken. Und um das zu vermeiden, wurden Medikamente entwickelt, die aber relativ oft als sehr gesundheitsschädigend sich herausgestellt haben und auch vom Markt genommen wurden. Und ja, natürlich gibt es da auch verschiedene Forschungen, die beispielsweise herausgefunden haben, dass ein Apfel genauso, also ein Apfel pro Tag wohl genauso wirken würde wie ein cholesterinsenkendes Medikament. Da möchte ich mich jetzt aber nicht irgendwem verpflichtend anschließen, weil ja, ich es selbst nicht beurteilen kann. Es ist nur quasi so ein anderer Ansatz, eine andere Betrachtungsweise. Und es stellen sich halt ein paar dann die Frage, ja, ist es dann nicht sinnvoller, einfach eine cholesterinfreie und pflanzliche Ernährung sich anzueignen, um dann keine cholesterinsenkenden Medikamente einzunehmen, welche gesundheitsschädigend sein können. Da ein Mittel, das momentan noch auf dem Markt ist, das heißt Wohlstatine, auch das Gehirn beschädigen kann. Und ja, das ist einfach so ein Anbetracht, was ich ganz interessant fand, da beim Cholesterin sich, glaube ich, oft so die Meinungen sehr scheiden. Und ja, das fand ich einfach ziemlich spannend. Ich glaube, so mit das besprochenste Thema auch als Mangelerscheinung bei einer rein pflanzlichen Ernährung ist das Vitamin B12. Und ja, grundsätzlich wird B12 hauptsächlich von Mikroorganismen hergestellt, also Bakterien. Und diese Bakterien befinden sich in der Erde. Und durch das Spritzen von unseren Lebensmitteln, vor allem in konventionellen Betrieben, werden diese Bakterien abgetötet. Und das begünstigt, dass eben diese Bakterien verschwinden und nicht überleben können. Und also nicht nur die jetzt für B12 zuständig sind, sondern natürlich auch für andere Vitamine oder Nährstoffe. Und deshalb können eben manche Vitamine dadurch nicht mehr aufgebaut werden. Und tatsächlich ist es auch so, dass bei Nutztieren teilweise ein Problem mit der Versorgung von Vitamin B12 entsteht, da in konventionellen Betrieben steriles Futter eingesetzt wird, die diese Bakterien einfach nicht mehr enthalten. Und deshalb muss dann den Tieren teilweise durch das Futter oder ins Futter noch Vitamine zugeführt werden, damit Mängel nicht aufkommen. Und es ist auch so, dass dieser Mangel nicht nur bei einer rein pflanzlichen Ernährung entstehen kann, sondern theoretisch bei jeder Ernährungsweise. Und man dem eben vorbeugend entgegenwirken kann, indem man halt Nahrungsmittel, die angereichert sind mit B12, einnimmt. Also es gibt da ja Verschiedenes, also zum Beispiel Pflanzen, Milch oder irgendwelche Vitamintabletten oder auch Zahncreme. Und das ist jetzt auch nicht so ultra aus der Welt gegriffen, weil also B12 ist wie bei vielen Vitaminen, vor allem halt für Kinder, Schwangere, Kranke wichtig. Also sie brauchen einfach einen erhöhten Bedarf. Und sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung beispielsweise, dass der menschliche Organismus ungefähr 3 Mikrogramm Vitamin B12 pro Tag braucht. Und B12 ist deshalb so wichtig, weil es eine große Rolle bei der Zellteilung spielt. Die Blutbildung und auch also in der Blutbildung wie auch bei der Funktion des Nervensystems Sprich, wenn es einen B12-Mangel gibt und der nicht entdeckt wird und dem eben nicht entgegengehandelt wird durch Zuführen von dem Vitamin, kann es dazu kommen, dass es verschiedene, oder was heißt verschiedene, also es kann zu irreversiblen neurologischen Schäden führen, also zu Schädigungen, die nicht rückgängig machbar sind in unserem Nervensystem. Und deshalb ist es empfohlen, grundsätzlich das auch checken zu lassen, egal welche Ernährung man für sich gewählt hat, da es eben bei jeder Ernährungsweise der Fall sein kann, dass es zu wenig B12 gibt. Und der menschliche Körper kann B12 auch speichern. Und zwar, man sagt, so bis zu 7 Jahre kann B12 in der Leber angereichert gespeichert werden. Aber es ist zu empfehlen, dass spätestens ab dem 2. Jahr, dass man vegan lebt, B12 zuführen, weil dann unter Umständen die Reserven aufgebraucht sind, die man von der vorigen Ernährung beispielsweise hatte. Also sprich, wir nehmen das, also oder durch eine tierische Ernährung kann B12 aufgenommen werden, dadurch, dass sie den Tieren zugesetzt wurde in der Ernährung. Also das ist quasi im Prinzip nichts anderes, wie wenn wir das Vitamin zu uns nehmen würden. Genau, und dann nimmt man das B12 eben in Tablettenform oder in Tropfenform beispielsweise zu sich, also in so einem, als Ergänzungsmittel einfach. Und es ist auch durchaus sinnvoll, dann eben, wie schon gerade angedeutet, aber dann einfach mal ein Blutbild zu machen, um zu kontrollieren, ob denn da alles passt, ob das, ob die Werte hoch genug sind. Und das ist im Übrigen ja für alle Vitamine, Nährstoffe ganz interessant, einfach mal zu schauen, wo die gerade so stehen und wo man vielleicht einfach noch ein bisschen mehr darauf achten sollte in der Ernährung. Einen Vitamin B12-Mangel erkennt man an Veränderungen der Haut und Leimhäute in der Farbe, also sie werden blasser und man fühlt sich oft müde, schwach oder es ist einem schwindelig, und auch wenn sich Zungen-, Mund- und Darmschleimhaut zurückbilden, kann das eine Form der Blutarmut darstellen, die bei einem Mangel an B12 auftreten kann. Ein weiteres Problem oder eigentlich grundsätzliches Problem ist der Bedarf an Jod bei uns. Wir leben in Mitteleuropa und das ist einfach ein Jodmangelgebiet. Da die Böden nur äußerst wenig Jod bei uns enthalten und deshalb die auf diesem Boden produzierten Lebensmittel auch relativ wenig Jod von sich aus enthalten. Und das ist ein Problem, was die gesamte Gesellschaft betrifft. Und das ist auch der Grund, weshalb in Futtermittel wie auch in Lebensmittel Jod beigesetzt wird. Und relativ geläufig ist da einfach das jodierte Speisesalz. Und beim Jod, wie bei allem anderen auch, muss man auch einfach aufpassen, dass es nicht eine zu hohe Dosierung gibt, da diese gefährlich werden kann. Denn es muss genug Jod aufgenommen werden können, damit die Schilddrüse funktionieren kann. Aber wie so oft ist eine Überdosierung nicht gesundheitsförderlich. Und unsere Schilddrüse ist deshalb so wichtig für uns, da sie dafür zuständig ist, dass die Schilddrüsenhormone T3 und T4, also ich kann die nicht aussprechen, produziert werden. Also die sind essentiell für die Schilddrüse und die entscheiden die Stoffwechsellage des Organismus und beeinflussen dazu auch noch andere Körperfunktionen, wie zum Beispiel die Regulation der Körperwärme oder den Energieverbrauch, aber auch sowas wie die Aktivität von Muskeln, Herz, Nerven, Kreislauf und Magen und auch Darm. Und außerdem spielen diese Hormone eine wichtige Rolle für das Wohlbefinden, die Sexualität und auch die geistige und auch körperliche Entwicklung. Und ja, ich war selber oft so, dass ich Jod als nicht so erachtenswert empfunden habe. Und ich meine, wir nehmen genug Jod auch zu uns, wenn wir eine sehr gut ausgewogene Ernährung haben. Aber es ist trotzdem interessant und wichtig, darauf zu achten und einfach ja, die Chance, ein Blutbild zu machen, wahrzunehmen und dann eben davon ausgehen zu können, dass man gut versorgt ist und zum Beispiel eben einem Schlappengefühl oder Schwächegefühl Abhilfe zu leisten, weil ich denke, darunter leiden viele in unserer heutigen Gesellschaft. Und ja, das waren jetzt, wie gesagt, einfach mal so drei Punkte, die ich ansprechen wollte. Und ich hoffe, das war alles so verständlich und interessant. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Mal schauen, mit welchem Themenspektrum. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.